sagen.
So, hier jetzt also Folge 2, direkt mit Rückblick auf die letzte Folge, denn wir haben unser erstes Feedback gekriegt, beziehungsweise wir haben viel Feedback gekriegt, aber eins, wo ich mich lange mit der Person unterhalten habe, und zwar darüber, ob Menschen, speziell jetzt in unserem Fall die Männer, die wir gedatet haben, austauschbar sind. Und das ist eine gute Frage. Lea, was denkst du dazu?
Also ich denke, dass das in der heutigen Zeit schon von vielen so gelebt wird, weil man immer das Gefühl hat, dass noch irgendwas Besseres vielleicht kommt. Und ich habe schon den Eindruck, dass man gerade bei Tinder zum Beispiel, kann man ja einfach weiter swipen, wenn einem das nicht gefällt, was man sieht, ohne sich jetzt mit der Person auseinanderzusetzen.
Ja, das ist ja wie im Supermarkt, das ist ja Wegwerfgesellschaft.
Genau.
Highest Level.
Ich denke, dass es im oberflächlichen Dating schon ein bisschen so ist, dass man austauschbar ist, was ich einerseits ein bisschen schade finde und andererseits aber ja auch selber irgendwo mache.
Ich meine, man hat ja trotzdem nicht unbedingt so die Bindung. Ich meine, heutiges Dating oder unser Dating besteht ja maximal aus 3 Dates. Da hat man einfach nicht diese emotionale Bindung und da sind Menschen schon austauschbarer. Obwohl man natürlich immer diese einen speziellen Menschen hat, wo man sich denkt, eigentlich könnte man sich da schon ein bisschen mehr rein bemühen. Also, wo man dann trotzdem irgendwie denkt, vielleicht behalte ich doch die Zahnbürste vom Übernachten mal da und schmeiße sie nicht direkt weg oder so. Mhm. Einfach, ja. Weil das dann doch ein Mensch ist, bei dem man sich wohlfühlt und wo man sich denkt, lehnen wir uns mal zurück und warten ab. Dass man vielleicht spezielle Menschen nicht direkt austauscht.
Ich habe aber schon das Gefühl, dass ich mich schon immer emotional ziemlich schnell an irgendwas binde. Und das ist, glaube ich, auch ganz unbewusst, weil ich weiß gar nicht, wieso das überhaupt so ist. Aber dennoch versuche ich zumindest, wenn ich merke, oh weia, da bist du jetzt schon wieder emotional echt tief drin, dass ich mir selber einrede, lass es nicht so nah an dich ran, weil du weißt ja nicht, ob du ihn nächste Woche überhaupt noch sehen wirst. So ein bisschen.
Ja.
Da muss ich mich selber immer bremsen.
Ja, und ich muss mich vielleicht pushen, weil selbst wenn ich die Leute schon bestimmt 4 Wochen lang kenne, bleibe ich immer noch so voll auf Abstand.
So distanziert. So,
totale Distanz, sich erstmal emotional da gar nicht drauf einlassen. Und aber ich denke, das ist auch einfach so unsere Generation, die heutige Zeit, weil alles extrem schnelllebig ist und man sich so auch davor schützt, verletzt zu werden, indem man emotional erstmal zumacht.
Ich glaube, dass ich könnte auch falsch liegen damit, aber glaubst du, dass die Leute, die sich so emotional zumachen, eigentlich, dass es eine Art von Schwäche ist und jemand, der eher stärker ist, dass der sich schneller auf was einlässt, weil er sagt, er kann drüberstehen, wenn es nicht funktioniert, weil er irgendwie vielleicht eine andere Art hat, damit umzugehen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Das klingt zwar logisch, aber vielleicht hat das auch ein bisschen was mit dem Charakter zu tun. Weil ich bin ja schon so ein Mensch, der erstmal emotional total dicht macht. Ich bin ja das komplette Gegenteil zu dir.
Mhm.
Natürlich möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass ich schwach bin, ja. ich bin aber auch ein sehr rationaler Mensch. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Teil meines Charakters, der damit reinspielt.
Also lieber erstmal alles auf Distanz halten.
Ja, und lieber erstmal rational alles abwägen und schauen, was passiert. Was im Übrigen auch, wie mir neulich eine Patientin erklärt hat, etwas mit meinem Sternzeichen zu tun hat.
Mhm.
Ich glaube ja nicht an so Sternzeichen-Sachen, aber angeblich, ja. Oh, sie sind das und das. Ja, das merkt man sofort an ihrer Art. Alles klar, danke.
Also ich habe mir das auch mal durchgelesen, was man über mein Sternzeichen so sagt. Ich kann mich schon ein bisschen damit identifizieren, aber ich denke, jeder kann sich in jedem Sternzeichen identifizieren.
Ja.
Die sind so geschrieben, dass man sich da einfach drin erkennt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der sturste Mensch der Welt bin, aber es gibt schon so einige Dinge wie, dass ich zielstrebig bin, aber das kann jetzt auch jemand anders kann am selben Tag Geburtstag haben und ist total der Loser, was irgendwas angeht, wo ich total Feuer und Flamme für bin. Also ich glaube auch nicht wirklich, dass da was dahinter steckt.
Einmal Ausflug in die Astrologie. Ja, du warst mit dem Mäusekind beim Tierarzt. Wie geht's dem Mäusekind heute?
Das Mäusekind hat beim Röntgen ziemlich rumgezappelt.
Aber also scheint es ja nicht allzu schlecht.
Aber hat es gut überstanden. Wir sind leider kein bisschen schlauer als vorhin.
Mhm.
Also wird jetzt noch die Tierphysiotherapeutin eingeschaltet.
Fancy.
Mhm.
Ich sehe Mäusekind mit einem Spa-Handtuch und Gurkenscheiben.
Genau. Naja, bleibt abzuwarten, was die sagt. Mhm.
Ja, ich hatte gestern Abend noch Besuch. So viel zu meinem Dating-Detox, gell? das war aber ein total angenehmer Abend, weil ja, ich war eigentlich den ganzen Tag unterwegs und dann haben wir uns aber abends noch getroffen und das war eigentlich ganz schön. Wir hatten uns ja schon ein, zwei Mal getroffen. Und es war ganz angenehm, denn irgendwie, gut, normalerweise schmeiße ich meine Treffen dann raus,
mhm,
irgendwann. Aber bei dem war das noch nie so. Der hat seine Zahnbürste da stehen und...
Oh, so weit schon.
Jetzt
kommt die Panik.
Immer langsam. Und ja, das war eigentlich ganz nett. Und das war so... kennst du das, wenn man jemanden da hat zum Übernachten und man erschrickt sich davor nachts so unbewusst im Schlaf, dass jemand im Bett liegt?
Boah, könnte ich jetzt, also ich würde es jetzt nicht als erschrecken nennen.
Doch, ich habe das ganz oft, dass ich dann irgendwie so kurz erschrecke und mir denke, oh Gott, wer ist das? Und das war gar nicht so. Also ich habe mich da irgendwie recht wohl gefühlt und habe eigentlich sogar ganz gut geschlafen, was sonst bei mir nie der Fall ist, wenn jemand anderes mit im Bett ist. Also normalerweise hasse ich das ja, wenn andere Leute in meinem Bett liegen. Du weißt ja, der eine One-Night-Stand vor 2 Monaten, der nicht mehr gehen wollte, wo ich mich so unwohl gefühlt habe und ich 1000 Mal angerufen habe, war gar nicht so. Ich habe ganz gut geschlafen.
Aber ist doch was Gutes.
Schauen wir mal. unser Thema heute. Sex ohne Gefühle.
Oder lieber doch mit.
Ja. ich meine, ja, was sagst du dazu? Wie ist Sex besser, mit oder ohne Gefühle? Oder was macht weniger Probleme? Was ist da der prägnante Unterschied?
Also für mich in erster Linie ist es zu unterscheiden, ob es einfach eine körperliche Befriedigung ist oder auch eine emotionale. Und ich finde, mit Gefühlen ist einfach so viel mehr involviert als nur das reine Körperliche. Und ich persönlich kann dem rein Körperlichen nicht wirklich was abhaben, weil, ja, das ist so ein bisschen wie wenn man sich eine ganze Packung Ben & Jerry's reinhaut. Das ist in dem Moment zwar gut, aber irgendwie danach bleibt nichts. Danach ist für mich...
Außer die paar Gramm mehr auf den Hüften.
Oder Bauchweh, wenn man zu viel Eis gegessen hat. Ist für mich irgendwie nichts, was mich auf Dauer erfüllen kann.
Ja. Ja. Aber wir hatten es ja in der letzten Folge schon mit dem freundlichen Typen und dem Kletterdate. Weißt du?
Ja.
Was ja auch irgendwie dann nur in einem One-Night-Stand geendet hat.
Genau, unbeabsichtigt.
Wie war das bei dir? War das trotzdem irgendwie emotional oder?
Nee, überhaupt nicht.
Ja. Und wie war das für dich, wenn du das jetzt mal so vergleichst mit deiner letzten Beziehung oder mit deinen beiden letzten Beziehungen?
Also klar, es ist irgendwo spannend, wenn man jemanden neu kennenlernt und so. Aber wie gesagt, also es war in dem Moment war es in Ordnung und ich war mir in dem Moment irgendwie unbewusst, dachte ich mir, okay, so dein Bauchgefühl sagt schon, dass es vielleicht doch nicht die feste Absicht bei ihm war. Und da, ja, ich meine, in dem Moment bin ich nicht aufgestanden und gegangen, sondern ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war so einfach die Neugierde, das mal auszuprobieren.
Mhm.
einfach...
Oh Mann, ich hab dich versaut.
Ja, könnte man so sagen. Nee, aber es war einfach so, in dem Moment war es in Ordnung und es war dann auch trotzdem noch ein schöner Abend. Aber als dann sich da ein paar Tage später rausgestellt hat, dass wir uns nie wiedersehen werden, war ich jetzt auch nicht verletzt. Also, wie gesagt, irgendwie so mein Bauchgefühl hat unbewusst schon gesagt, das wird dabei bleiben. Und dann war es auch in Ordnung, aber nichts, wo ich sage, muss ich jetzt wiederholen.
Ja. Naja, ich habe das letzte Dreivierteljahr eigentlich nur Sex ohne Gefühle gehabt. Also ausschließlich. Und ich muss sagen, ich denke, das war zum einen so, um die letzte Beziehung zu verarbeiten, natürlich auch irgendwie die körperliche Befriedigung, die da einen wichtigen Standpunkt hatte. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man wird so ein bisschen abgestumpft. Das habe ich ja schon öfters gesagt, deswegen... wollte ich ja eigentlich detoxen, was erstmal nicht so geklappt hat. und ja, man an manchen Tagen denkt man sich so, ja, pff, so mache ich es halt gerade, ist nicht für immer so. Und an anderen Tagen, gerade wenn man irgendwie, ja, irgendwie eine Hormonschwankung hat oder so, fühlt man sich extrem verbraucht und ist irgendwie schlecht gelaunt und was aber nicht immer unbedingt zusammenhängt, glaube ich. Also, ich bin ja ein starker Nutzer von Sex ohne Gefühle, weil es mir einfach schwerfällt, Gefühle für jemanden zu entwickeln. Deswegen, ja, ist es, denke ich, mit Gefühlen schon schöner oder es hat was Intimeres, auch emotional Intimeres und man bindet sich mehr an jemanden. Einfach dadurch, dass man was miteinander teilt. Und Sex ohne Gefühl ist was ganz anderes. Das ist wie einkaufen gehen oder...
Wie Eis essen.
Eis essen. Das ist was ganz, ganz Simples. Man macht es und danach sagt man Adieu.
Würdest du sagen, dass es gleichzeitig auch bedeutet, dass es eigentlich bedeutungslos ist? Dass es in deinem Leben eigentlich keinen Mehrwert hat, außer die körperliche Befriedigung?
Ja, so kann man es sagen. Weil meistens hat man danach keinen Kontakt mehr mit diesen Männern. Oder nur noch ganz kurz, wo man höflichkeitshalber schreibt, hey, lebst du noch? Ja, du auch, sehr gut. Arrivederci. Aber das war jetzt nichts, was mich so emotional mitgerissen hat. Das war jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, boah, das brauche ich jetzt unbedingt nochmal. Oder wo ich irgendwie... dann ewig lang jemanden nachgeheult hätte. Ich bin ja eh nicht der Typ, der jemanden nachheult.
Ja.
Aber ja, man stumpft ab.
Würdest du sagen, das ist wie eine Batterie, die man wieder neu aufladen kann, sobald man jemanden trifft, für den man echte Gefühle hat, dass dann das Verlangen weggeht nach diesem stumpfen körperlichen Tätigkeiten? Weil ich meine, es ist ja was ganz anderes, ob du dann dein Partner, den du liebst, was Gutes tun möchtest, weil da gehst du mit einem ganz anderen Gefühl rein.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe es. Nicht, dass man am Ende so ein Barney Stinson bleibt. Also,
dass es nie mehr sein wird.
Ja, ich hoffe es. Das. Also ich hoffe es, dass es dann so sein wird, dass man einfach danach ohne Cut weitermachen kann,
ja.
Aber mit Emotionen.
Also ich denke schon, dass es geht, weil du schaffst es ja meistens auch von der einen Beziehung in die andere, egal wie viel Zeit jetzt da dazwischen ist, dass sich das auch wieder aufbaut. Und es ist ja bei jeder Beziehung aufs Neue wieder anders. Und was mich immer interessiert hat, in der Partnerschaft sagt man, das erste Mal ist immer nicht so prickelnd, weil man sich erst aufeinander einspielen muss, wissen muss, was der andere mag und nicht. Und bei einem One-Night-Stand hast du ja nur diesen einen Versuch. Wo ist da der Unterschied? Warum sollte das da auf Anhieb gut sein? Aber in einer Partnerschaft sagt man, da gibt es so viel Spielraum. So, das ist nicht schlimm, wenn es am Anfang nicht ganz stimmig ist.
Ich finde, das kann man nicht so pauschalisieren. Klar, es gibt auch schlechte One-Night-Stands, wo man sich halt dann irgendwann echt denkt, also...
Jetzt kannst du aufhören.
Also ja, ich habe ja das, dass ich dann, wenn mir langweilig wird beim Sex, dass ich dann an Anatomie denke.
Und es gibt gute One-Night-Stands, es gibt schlechte One-Night-Stands und es gibt Beziehungen mit richtig gutem Sex, auch nach Jahren noch. Und es gibt Beziehungen, die haben von Anfang an schlechten Sex. Mhm. Und können damit trotzdem entweder leben oder trennen sich dann irgendwann.
Mhm.
Und ich denke, das kann man nicht so pauschalisieren, sondern es kommt einfach darauf an, wie man in dem Moment miteinander harmoniert.
Okay.
Es gibt ja trotzdem Beziehungen von Leuten, die nicht miteinander harmonieren.
Ja.
Die sind dann zwar meistens schon zum Scheitern verurteilt, aber ich glaube, das kann man so nicht sagen.
Okay.
Ja. ansonsten...
Noch eine andere Sache, die mich jetzt interessiert, und zwar, du hast ja gesagt, dein Detox ist fehlgeschlagen.
Ja. Ich kann mich selbst schlecht an meine eigenen gesetzten Regeln halten. Ja.
Ja, ist es generell so?
Wie generell?
Dass du dir Sachen vornimmst, aber dann nicht einhältst?
Das kommt drauf an. Also jetzt auf die Arbeit gesehen, mache ich schon immer mein Zeug. Ich mache es halt meistens so, dass es wirklich eine Punktlandung wird, aber ich mache mein Zeug, ich verschiebe es nicht einfach, sondern ich mache halt schon, also ich verfolge schon meine Ziele und beende diese Ziele auch.
Mhm.
Aber was jetzt so Zwischenmenschliches angeht, bin ich manchmal ein bisschen schludrig, sage ich jetzt mal. Also auch, ich habe mal so eine Meditations-Challenge gemacht und habe dann einfach gemerkt, Meditation ist nichts für mich.
Mhm.
Beziehungsweise diese Art von Meditation ist nichts für mich. Und ich weiß nicht, also das jetzt... mit dem Detox, was ich eigentlich verfolgen wollte, dieses Dating-Detox. Ja, ich date halt wahnsinnig gerne. Also ich lerne gern neue Leute kennen. Ich interagiere gern mit neuen Menschen und irgendwie elektrisiert mich das immer so. Und klar, das Daten von vielen unterschiedlichen Leuten ist... vielleicht nicht mal gut. Vor allem nicht, wenn das alles so Schlag auf Schlag geht.
Mhm.
So gibt man ja den anderen auch gar keine Chance. Und vielleicht sollte ich mich jetzt einfach mal zurücknehmen.
Mhm.
Und nicht irgendwie zweigleisig daten, dreigleisig oder jede Woche ein neues Date ausmachen.
Da kann ich mich einhaken. Als ich angefangen hatte, Tinder zu nutzen, war ich wahnsinnig fasziniert, wie vielen Leuten man gleichzeitig beschreiben kann.
Mhm.
Und es ging dann echt innerhalb von kürzester Zeit so weit, dass ich nicht mehr wusste, welcher Typ mir was erzählt hatte, weil ja. Ich sie nicht mehr auseinanderhalten konnte.
Genau, das Problem habe ich jetzt auch, weswegen ich mich auch dafür entschieden habe, weil, oh Gott, und dann machen sie schlussendlich doch alle irgendwie was Ähnliches, irgendwas mit Technik oder Wirtschaft oder Elektronik und man denkt sich nur so, oh Gott, welcher war jetzt welcher?
Und ja, dann musst du nachscrollen und gucken, wer was geschrieben hat.
Und was ja auch ganz, ganz markant ist, ich habe ja echt optisch einen Typ Mann. Also die Männer, mit denen ich mich treffe, die sind immer dunkelhaarig, bärtig,
mhm.
Ein bisschen breiter gebaut. Und dann machen sie auch alle noch das Gleiche und dann, Gott, wusstest du, wie viele Patricks es gibt?
Nein.
Es gibt ohne Ende Patricks. Ohne Ende.
Wenn die dann auch noch denselben Namen haben, wird's echt schwierig.
Dann wird's echt schwierig. Oder Peters. Zeitweise haben wir Peters nummeriert.
Echt?
Ja, ich und meine Freundin. was natürlich auch dann wieder darauf zurückgreift, Menschen sind austauschbar und das war dann zu sehr Fließband für mich.
Ja, also ich habe mich auch unfassbar schlecht dabei gefühlt.
Ja, man fühlt sich einfach wie ein schlechter Mensch, weil man irgendwie das alles so pauschalisiert und rationalisiert und irgendwie die Leute wegkürzt, die einem dann doch nicht passen.
Weil man sagt, man hat ja noch 5 andere, die so ähnlich sind. Ja. Aber die haben sich jetzt das und das noch nicht geleistet, also sind sie noch im Game. Das ist unfassbar.
Das ist wie bei der Bachelor.
Ja.
Und
ich habe mich da echt ganz, ganz, ganz fürchterlich
gefühlt. Man fühlt sich wie ein Menschenhändler, oder?
Ja, und auch so ein bisschen, als würde man auf einem Podest stehen und sagen, dich wähle ich aus, dich wähle ich nicht aus. Da gibt es auch so eine Sendung, wo so Männer in einem Kreis stehen und dann hauen die so raus. Ich weiß gar nicht.
Ja, ich weiß, welche du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie das heißt. Das ist in so einer Arena, gell?
Genau, und so ähnlich habe ich mich gefühlt und es war nicht schön, weil ich will ja niemanden, ich habe da ja nicht mal die Absicht gehabt, die alle zu treffen.
Ja.
Aber es war halt einfach schön, weil ich in der Zeit sehr auf Suche war nach Anschluss, nach Kontakt, jetzt nicht mal nach Dating oder Liebe oder irgendwas. Und ich wollte einfach menschlichen Kontakt suchen. Und dann war es schön, dass so viele Leute mit mir sich unterhalten haben.
Mhm.
Und dann hat sich das so einfach ergeben, dass ich mir dachte, oh, hoppla, ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten.
Ja, und gerade wenn man merkt irgendwie, man kann sie nicht mehr auseinanderhalten und man hat einen unglaublichen Rückhalt, also man hat ohne Ende Ersatz,
ja,
dann sind Menschen ganz leicht austauschbar.
Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass es heutzutage schwer ist, jemanden auf einer tieferen Ebene kennenzulernen, weil viele sich einfach nicht mehr die Zeit nehmen oder vielleicht auch gar kein Interesse haben, jemanden auch so kennenzulernen.
Ja, und dann auch irgendwie sich nicht die Mühe machen wollen und dann hat man ja trotzdem noch Ersatzmaterial, also mir ist das immer ganz bewusst bei den Dates, die ich habe, dass die auch noch andere daten.
Mhm.
Also damit muss man einfach rechnen. Und ich bin genauso austauschbar, weil...
Gibt ja noch andere Frauen.
Genau, gibt auch andere Frauen, die etwa der optische Typ sind, so wie ich. Und ich denke, dann wollen sich auch viele nicht weiter darauf einlassen, sondern auf dieser Oberfläche bleiben.
Auf der man nicht verletzbar ist.
Und sobald da irgendwie jemand tiefer versucht reinzugraben, wird der dann ausgetauscht durch jemanden, der nicht so tief gräbt.
Wobei ich sagen muss, ich bin eher auf der Suche nach jemandem, der eben auch auf der Suche ist nach was Tiefgründigerem. Jetzt nicht mal jetzt im wortwörtlichen Sinne, sondern jemand, der nachfragt, der Interesse zeigt, der vielleicht auch mal ein Follow-up macht. Also sprich, wenn ich sage, ich habe da das, dass der dann da vielleicht auch nochmal nachfragt, und wie war's oder so. Sowas finde ich total wichtig.
Ja, langfristig schon, aber ich kann die Leute verstehen, die sich da nicht binden können, weil das einfach, es geht nicht mal darum, dass vielleicht noch was Besseres kommt, sondern man hat einfach irgendwie Angst, jemandem so viel von sich zu zeigen.
Vor allem, weil auch alle auf Tinder vor allem oder auf den Dating- oder Online-Dating-Apps oder was auch immer, die sind alle so unscheinbar. Man kennt sie ja im Endeffekt nicht. Und wie viel bin ich bereit, jemand Fremden von mir zu geben, den ich nicht kenne?
Das ist wie das eine Date, von dem ich in der ersten Folge erzählt habe. Netter Typ. Ich will nicht in die Tiefe gehen, aber ich wünsche mir langfristig, dass ich einen Menschen finde, mit dem ich so tiefe Gespräche haben kann. Mhm. Ich meine, das habe ich trotzdem noch mit dir, das habe ich trotzdem noch mit anderen Freunden.
Mhm.
Aber es ist einfach schwierig, sich dann so fallen zu lassen, weil man unterm Strich dann doch irgendwie die Angst hat, boah, und jetzt lernen wir uns doch besser kennen und man läuft dann doch irgendwie Gefahr, da emotional verwickelter zu werden und irgendwie, schlussendlich muss man sich dann auf eine Person einlassen,
ja,
wenn man es ein Stück weit will, aber man hat trotzdem Angst davor, weil man könnte ja auch nicht genug sein.
Ja.
Das ist immer so mein größtes Problem. Was, wenn ich nicht genug bin?
Ich habe noch eine kleine Weisheit für mich entdeckt, die eigentlich traurig klingt, aber in der Natur des Menschen liegt.
Mhm.
Ich habe mir ganz oft gedacht, egal wie das hier endet, mein Leben geht weiter.
Mhm.
Es gab ein Leben vor dir und es ging mir gut und es wird ein Leben nach dir geben. Und es ist traurig, wenn man sich überlegt, mit so einem Mindset dahin zu gehen, ich mache das auch nicht bewusst, aber wenn man sich nicht bewusst ist, dass es auch ohne jemanden geht, dann macht man sich so schnell abhängig, dass man alleine nicht mehr glücklich ist.
Ja, und es ist trotzdem irgendwie auch ein Schutzschild.
Ja.
Ja, das, also ich finde, das klingt auch sehr nach Schutzschild. Weil im Grunde genommen ist es ja trotzdem dass man sich nicht sofort drauf einlässt. Das impliziert das, ja.
Nee, ich lasse mich schon drauf ein, aber egal wie sehr du mir versuchst, weh zu tun, ich werde drüber hinwegkommen. Und deswegen kann ich mich drauf einlassen, weil ich weiß, egal was passiert, es wird mir irgendwann danach wieder gut gehen.
Mhm.
Und das hilft mir, glaube ich, mich einzulassen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich von vornherein mich zumachen muss, weil ich weiß, ich bin stark genug, um drüber hinwegzukommen, falls ich doch verletzt werde.
Klingt auch so ein bisschen danach, wie die Zeit halt alle wohnten.
Genau.
Ja. Doch. Ich finde, das ist ein weiser Spruch zum Ende, oder?
Finde ich auch.
Gut. Dann beenden wir diese Folge jetzt hier. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ja, wir freuen uns immer über
Feedback,
Rückfragen, Anmerkungen, die wir dann vielleicht auch ein bisschen einbinden können, um Themen vielleicht auch mal anders herum zu beleuchten. Also ich hatte dieses Austauschbar jetzt gar nicht so gesehen.
Mhm.
Und ich fand das Feedback sehr interessant. Und deswegen wollte ich das jetzt nochmal ansprechen.
Genau.
Gut. Schön, dass du mir wieder einen Tee gekocht hast.
Gerne doch.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal.